Auswirkungen von Außenbeziehungen. Also erstmal ist natürlich die Frage, ob sie offengelegt werden oder ob sie rauskommen. Das sind sehr spannende Fragen, die natürlich auch in Therapien oft eine Rolle spielen. Außenbeziehungen, die also mitgeteilt werden oder die irgendwie aufgedeckt werden, sind oft, aber nicht immer, also eine sehr, sehr schlimme Belastung für die Betrogenen und führen häufig ja auch zu schweren Partnerschaftskrisen. Manchmal ist es wirklich, fühlt es sich traumatisch an für die Betrogenen. Solche Krisen sind auch ein häufiger Grund oder Anlass, jedenfalls Grund für Paartherapien und auch für Trennungen. Und sie sind eine Herausforderung für Therapeuten, die mit diesem Thema unterschiedlich umgehen, mit dem Thema Außenbeziehungen. Und da können Sie, je nachdem, was Ihre persönliche Haltung ist, können Sie jetzt auf dem Buchmarkt genau das Richtige für sich finden und auch wahrscheinlich genau die richtigen Therapeuten finden, die zu einer bestimmten Haltung passen. Es gibt eine Reihe von US-Autoren, die ich jetzt hier nicht alle aufliste, die wirklich so davon ausgehen, also die super moralisch sind, super strenge Vorgaben machen, wie damit umzugehen sei, also sofort beendigen und so weiter. Die sagen, das sei also sehr häufig ein traumatisches Ereignis für die Betrogenen. Also was ich denke, was real auch sein kann, aber nicht immer so sein muss. Dann ist das die Haltung, die wahrscheinlich im deutschen Sprachraum die häufigste ist, ist Außenbeziehung zu sehen als verständlicher Ausdruck einer Krise der Paarbeziehung. Da gibt es dieses schon ältere, aber finde ich nach wie vor sehr empfehlenswerte Buch von Jeloschek. Warum hast du mir das angetan? Finde ich immer noch ein sehr gutes Buch dazu. Und es gibt ein paar neuere Bücher und Ansätze, die offen gelebte oder geheime Zweitbeziehungen als sexuelle Option propagieren, zum Beispiel von dem recht populären Paarberater Mari oder von dem psychodynamischen Paartherapeuten Wolfgang Schmidbauer. Also Sie sehen, es gibt eine sehr breite Spanne, wie da auch therapeutisch mit umgegangen wird. Ich denke, es ist wichtig, im therapeutischen Umgang sich klarzumachen, was man selbst so da mitschwingen hat und versuchen, möglichst offen wirklich für die ganze Spanne der Erfahrungen zu sein und zu bleiben, was leicht gesagt ist und sicherlich nicht so einfach in der Umsetzung. Bindungstheorie und Partnerschaft. Also ich bewege mich ja ziemlich viel so im Grenzbereich von systemischer Therapie, auch psychodynamischer Therapie und als solche ist mir, also Bindungstheorie ist für meine Arbeit sowohl wissenschaftlich als auch therapeutisch etwas ganz Wichtiges. Das wissen Sie sicherlich alle. Kann ich Bindungstheorie hier voraussetzen oder soll ich noch mehr dazu sagen? Voraussetzen, gut. Gut, dann nur so viel, dass schon Sigmund Freud das als einer der ersten betont hat und John Bowlby dann sehr vertieft hat, dass die Eltern-Kind-Beziehung Prototyp aller späteren Liebesbeziehungen ist. Und dann gab es einen wichtigen Artikel 1987 von Hazan und Shaver, Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process. Also die haben das, was schon in der bei den Dichtern schon immer vorkam, wirklich explizit jetzt im wissenschaftlichen Kontext mal die romantische Liebe als Bindungsprozess betrachtet. Und das ist seit 1987 ist wirklich die Forschung zu diesem Thema Partnerschaft und Bindung explodiert. Ich habe 2001 noch mit Matthias Ullmeier zusammen so einen Forschungsüberblick erstellen können. Inzwischen ist es nicht mehr möglich, diese Forschung zu übersehen. Also kürzlich habe ich noch mal gesucht, da gab es bei Google 61 was ist das jetzt, Millionen oder was? Jedenfalls sehr viele Treffer. Also es ist nicht mehr möglich, da durchzublicken. Zur Illustration hierzu nochmal ein Cartoon. Bestens gerüstet, um die erfahrungsgemäß recht häufigen Abweisungen der Damen mental zu verkraften, machte sich Karl Schiefer auf den Weg zum Tanztee. Also Sie sehen, dass die Bindungserfahrungen, Bindungsmuster nicht nur jetzt in realen Partnerschaften, sondern auch bei der Kontaktanbahnung zu möglichen Partnerinnen oder Partnern schon eine große Rolle spielen können. Ganz kurz, aber dennoch jetzt versuche ich mal ganz knapp das zusammenzufassen, was man sagen kann zu Partnerschaft und Bindung. Es gibt eine gewisse Tendenz zur Intrapaar-Konkordanz bezüglich Bindungshaltung. Also dazu, dass sich in Paaren gleich und gleich gesellt sich gern, in dem Sinne, dass Partner oft einen ähnlichen Grad der Bindungssicherheit haben. Also sicher tut sich ganz gern mit sicher zusammen, unsicher mit unsicher und desorganisiert sagt Ihnen das auch was? Unsicher, desorganisiert, allen was? Oder soll ich dazu noch was sagen? Nee? Gut. Also, es gibt, ursprünglich gab es drei Typen in Bezug, also die Bindungssicherheit wurde ursprünglich entwickelt bei der Forschung mit Müttern und Kindern. Müttern und Kindern kann man aber auch mit Vätern und Kindern messen. Und da ging es um die Muster, die sich da in der Interaktion zeigen, vor allen Dingen bei einer Trennungssituation. Und sichere Kinder zeigen ihre Sehnsucht nach Mutter oder Vater, und wenn die Mutter oder wenn sie weg, Mutter weggeht, zeigen sie ihr Missfallen, mehr oder minder deutlich, und bewegen sich zur Mutter oder zum Vater hin, wenn die wiederkommen, und sind dann schnell wieder zu beruhigen. Das ist das sichere Muster, das ist optimal. Unsicher vermeidend sind Kinder, die wirken im Video cool, ja. Wenn die Mutter weggeht, rümpfen die keine Miene, also die schreien nicht und robben nicht hinterher oder laufen nicht hinterher. Da denkt man erstmal, die seien sehr autonom, aber die haben gelernt, ich komme am besten klar mit dieser Mutter oder mit diesem Vater, wenn ich meine Bedürftigkeit nicht zeige. Und wenn man genau hinguckt, zeigt sich, dass die Stresshormone bei diesen Kindern, wenn das Elternteil weggeht, deutlich ansteigen, aber sie haben gelernt, es ist besser, das nicht zu zeigen. Das ist das unsicher vermeidende Muster. Dann gibt es das unsicher verstrickte Muster. Das sind die Kinder, die überhaupt nicht vom Arm des Elternteils runterkommen. Die sind die ganze Zeit irgendwie im Stress und mit dem Elternteil beschäftigt. Die kommen gar nicht dazu zu spielen, sondern sind die ganze Zeit mit der Bindungsperson beschäftigt, aber sie kommen nicht zur Ruhe. Es tritt keine Beruhigung ein. Und dann wurde nachträglich, also das Ganze war ja mit viel Analysen von Videos, und da gab es immer ein paar Videos, die konnte man nicht zuordnen. Und dann hat sich eine Wissenschaftlerin nochmal dran gemacht und die ganz genau gesichtet diese Videos und festgestellt, es gibt ein viertes Muster, und das ist sozusagen das Problematischste von allen. Das sind Kinder, die ein desorganisiertes Muster haben. Das heißt, die machen widersprüchliche Sachen. Also wenn man unsicher vermeiden ist, dann hat man eine klare Strategie. Auch wenn ich bedürftig bin, ich zeige es nicht. Ja? Ich merke es oft gar nicht bewusst, sondern ich versuche, also das ist verdrängt, dieser Anteil. Unsicher ambivalent hat man auch eine Strategie. Ich bin die ganze Zeit, klammer ich an meine Bezugsperson, ich bin die ganze Zeit mit ihr beschäftigt. Ich komme vielleicht nicht dazu, mich jetzt meiner Schulbildung oder meinem Beruf zu widmen, aber ich bin jedenfalls, habe auch eine Strategie. Und die Kinder und nachher auch die Erwachsenen mit diesem desorganisierten Muster, die machen widersprüchliche Sachen. Die gehen zum Beispiel auf die Mutter zu und gucken weg. Ja? Oder wenn die Mutter wieder reinkommt, klammern sie sich an den Fuß des Stuhls, aber nicht an der Mutter fest. Ja? Also sie machen so, oder sie gehen irgendwie auf die Mutter zu und gehen dann irgendwie im Kreis rum oder machen ganz komische Sachen, die sich auch nur ganz subtil und sehr dezent zeigen in den Videos. Das sind deutliche Hinweise darauf, dass das Kind in irgendeiner Weise wahrscheinlich traumatisiert worden ist. Und das kann sein durch aktive, schlechte Behandlung, sage ich mal, also durch Gewalt. Das sind häufiger Kinder, die misshandelt worden sind körperlich oder sexuellen Übergriffe erleiden mussten. Es kann aber auch sein, dass die ganz nette und liebevolle Eltern haben, die ihrerseits zum Beispiel einen Todesfall hatten. Wenn die Mutter zum Beispiel während der Schwangerschaft oder im ersten Jahr nach der Geburt einen Todesfall erleben muss von einem Menschen, der ihr sehr nahe steht, dann kann sie nicht so gut funktionieren als Mutter, wie sie es sonst gekonnt hätte. Ja? Es kann sein, dass sie zum Beispiel dann auch nicht so optimales Interaktionsverhalten mit dem Kind zeigt und dass das Kind so auch ein erhöhtes Risiko hat es muss natürlich nicht so sein, aber ein erhöhtes Risiko für desorganisiertes Muster. Also desorganisiert ist sozusagen das problematischste Muster und das am engsten korreliert mit nachher Risiken in der weiteren Entwicklung, also mit schlechteren Beziehungen im Kindergarten schon, mit Erziehern, mit anderen Kindern und auch mit schlechterem Klarkommen in der Schule und all so weiter, ja, bis hin zu einem erhöhten Risiko für psychische Störungen im Jugend- und Erwachsenenalter. Also es gibt diese vier Muster und es ist so, also gleich und gleich gesellt sich gerne, sicher mit sicher, desorganisiert mit desorganisiert und unsicher vermeidend mit unsicher ängstlich. Ja? Das sind dann Leute, die haben eigentlich ein konträres Muster. Die einen sind vermeidend und die anderen sind eher so anklammernd. Aber sie sind beide gleich in ähnlichem Maße bindungsunsicher. Also das sind die sich gerne zusammenfinden. Die meisten Studien deuten auch darauf hin, dass höhere Partnerschaftssicherheit in Zusammenhang mit höherer Partnerschaftsqualität steht. Also Leute, die sich als bindungssicher beschreiben. Und hier gibt es ein ganz großes Problem in der Forschung. Die ganz allermeiste Forschung ist mit Fragebogen gemacht worden. Fragebögen zur Bindungssicherheit kann man sehr leicht verfälschen. Da ist ganz klar, was sind die guten Antworten, was sind die schlechten Antworten. Es gibt einige wenige Studien, die mit Interviews gearbeitet haben, zum Beispiel mit Adult Attachment Interviews oder anderen. Die sind kaum zu verfälschen, würde ich mal sagen, weil die auch wirklich nicht bewusste Muster in der Interaktion da abgebildet werden. Es ist nur ungeheuer aufwendig, mit Interviews zu arbeiten. Deswegen ist immer Fragebogen, wie gesagt, und das ist alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, diese ganzen Fragebogenbefunde. Also es scheint so zu sein, dass diese bindungssichereren nach Selbstbeschreibung oder seltener nach Fremdbeurteil freundlich konstruktivere Interaktionen haben mit ihren Partnern, dass sie in ihren Deutungsmustern freundlichere Deutungsmuster haben. Also das war zum Beispiel eine spannende US-Studie, da wurden Leute gefragt, was angenommen, sie sind jetzt auf einer Party mit ihrem Mann, Freund, Partner oder ihrer Freundin, Ehefrau, und es ist ein ganz großes Fest und der andere geht jetzt weg, zum Beispiel um Getränke zu holen. Und sie warten und warten und warten und der andere kehrt nicht wieder. Ja? Da kann man jetzt viel denken, ja? Wenn der andere nicht wiederkehrt. Und da gibt es eine sehr breite Spanne von Gedanken. Ich meine, was kann man denken? Sie sollen jetzt nicht Ihre privaten Gedanken, Sie haben ja eine Fantasie. Was kann man denn so denken in so einer Situation? Lauter bitte. Champions League Finale, okay, Fernsehen, okay. Was kann man noch denken? Hat jemand getroffen, genau. Was kann man noch denken? Ist was passiert, ja? Wie bitte? Checkt E-Mails am Handy, ja. Okay, gut, aber. Ja. Party ist langweilig, okay. Flirtet, genau. Also ich denke, das ist schon eine gewisse Spanne. Also entweder ist irgendwie abgelenkt, das kann man dann auch verständnisvoll sehen. Ja, er muss jetzt wieder, hat ganz wichtige E-Mails zu checken am Handy oder sehr ärgerlich und genervt sehen, muss das denn jetzt sein? Ja, oder muss Fernsehen gucken? Man kann aber auch man kann sagen, flirtet, das kann man gelassen sagen, ach ja, jetzt flirtet er oder sie ein bisschen. Man kann aber auch Panik haben, irgendwie ist vielleicht schon jetzt mit jemand anderem durchgebrannt und hat mich hier alleine im Stich gelassen. Oder es ist irgendwie, hat einen Unfall gehabt, Herzinfarkt, ist tot zusammengebrochen. Ja? Also es gibt eine sehr, sehr breite Spanne von Gefühlen, Gedanken und je nachdem, was man gedacht hat, wird man auch reagieren, verständnisvoll, ja, wie das denn jetzt mit der E-Mail war, ja, und wem man Nettes getroffen hat, oder eifersüchtig, wütend, genervt, oder wenn man zum Beispiel Panik hatte, es sei was ganz Schlimmes passiert, wird man vielleicht auch durch diese Panik, wenn der andere wieder da ist, durchaus auch aggressiv reagieren oder sonst wie. Also es gibt eine ganz breite Möglichkeiten. Wie gesagt, mit größerer Bindungssicherheit deuten Menschen freundlicher in unklaren Fällen. Und es soll auch Zusammenhang stehen mit sexueller Zufriedenheit. Es gibt aber auch ein paar Ressourcen der bindungsunsicheren Menschen. Partnerschaftsstabilität, also speziell diese Paarung von unsicher Vermeidenden mit unsicher Verstrickten, kann auch ziemlich stabil sein und ziemlich lange anhalten, diese Partnerschaften. Es gibt aus Studien Hinweise, dass Leute mit unsicher vermeidendem Muster bei Trennungsdrohung, vielleicht auch bei echten Trennungen, das weiß man nicht genau, physiologisch robuster reagieren, weil die haben schon gelernt, irgendwie sich runter zu regulieren. Und es gibt auch Hinweise, dass bindungsängstliche Menschen vielleicht auch eine höhere empathische Akkuratheit haben beim Lesen von Gesichtsausdrücken. Die haben einfach gelernt, immer so genau hinzugucken, was beim anderen ist, dass sie da vielleicht besonders überdurchschnittlich gut trainiert sind. Was auf jeden Fall so ist, das ist auch überhaupt nicht überraschend, dass die Bindungssicherheit in einer steten Wechselbeziehung steht mit den aktuellen Partnerschaftserfahrungen. Also wenn Sie gerade wahnsinnig glücklich verliebt sind, sind Sie eher bindungssicherer. Wenn Sie gerade eine ganz üble Trennung hinter sich haben oder mittendrin sind in einer furchtbaren Partnerschaftskrise, wird sich das nicht gerade positiv dann auf Ihre Bindungssicherheit auswirken. Und es gibt auch noch Hinweise, dass für den Verlauf von Partnerschaften möglicherweise die männliche Bindung, also die Bindungssicherheit der männlichen Partner wichtiger ist als die der Frauen. zu Sexualität und Bindung könnte man jetzt auch ganz viel sagen. Das ist auch ein großes Feld. Ganz klar ist, dass Sexualität weniger triebgesteuert ist und vielmehr eine Reflexion früher Bindungserfahrungen ist. Gerade psychisch belastete Menschen neigen auch stark dazu, ihre Sexualität in den Dienst ihrer Bindungsbedürfnisse zu stellen. Da gibt es spezielle Gruppen. Eine Hochrisikogruppe ist auf jeden Fall sind die mit einer sehr hohen Angst vor Zurückweisung, also einer sehr großen Bindungsunsicherheit, die sehr ängstlich sind vor Zurückweisung. Innerhalb dieser Gruppe gibt es noch die Spezialgruppe von Frauen, die zum Beispiel die Kriterien einer Borderline-Persönlichkeitsstörung oder einer abhängigen Persönlichkeitsstörung erfüllen. Diese haben ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, nicht so selten auch sexuelle Missbrauchserfahrungen oder sonst wie traumatische Beziehungserfahrungen in Kindheit gemacht. Da kann das Gefühl, zum Sex gedrängt zu werden, recht ausgeprägt sein. Und nicht nur das Gefühl, sondern es ist auch oft so, dass diese Menschen ein erhöhtes Risiko haben, auch in solche Situationen reinzukommen, in denen natürlich alle Menschen reinkommen können. Es sind oft auch Frauen, die ziemlich viele Sexualpartner haben und aber gleichzeitig weniger das schaffen, eine Kondomnutzung durchzusetzen, also insofern auch gewisse Risiken dabei eingehen. Dann gibt es noch eine andere Gruppe, ob das jetzt eine Hochrisikogruppe ist, sei dahingestellt. Das sind die mit einer hohen bindungsunsicher vermeidenden Haltung. Das ist jetzt mal so platt gesagt der klassische Cowboy, gibt es natürlich auch in weiblich. Subjektiv oft wenig belastet, aber eine Belastung für Frauen oder Männer, also für potenzielle Partner, die das falsch einschätzen. Das sind oft Leute, die haben eine höhere Neigung zu Außenbeziehungen und zu aller Arten von sexueller Abwechslung zu suchen, sind also weniger partnerschaftsorientiert in ihrem Sexualleben. Ob das jetzt eine Risikogruppe ist oder nicht, das müssen Sie entscheiden. So viel jetzt mal kurz zu der Forschung. Jetzt komme ich... Zeit ist noch alles okay, oder? Okay, jetzt werde ich ganz schnell was über David Snarchs Ansatz sagen. Von dem haben Sie wahrscheinlich auch alle schon gehört, ja. Dann, der hat einen integrativen Therapieansatz gemacht. Er sieht Krisen als natürlichen und unvermeidlichen Bestandteil lebendiger Paarbeziehungen und postuliert, dass Krisen dann entstehen, wenn Menschen sich wünschen, emotionale Sicherheit in Paarbeziehungen zu finden, dadurch aber auch in ständiger Gefahr leben, ihre eigene Autonomie zu opfern, um die Harmonie und Sicherheit ihrer Beziehung nicht zu gefährden. Die Betroffenen mit einem abgeleiteten, unselbstständigen Selbstgefühl brauchen kontinuierlichen Kontakt mit dem Partner, ständige Bestätigung und Konsens oder aber auch ständigen Widerspruch. Das Selbst ist wackelig und instabil. Das wird spürbar, sobald diese Bestätigung oder auch der Widerspruch durch den anderen ausbleibt. Die Betroffenen sind existenziell darauf angewiesen, dass ihr Partner sich nicht ändert und immer so bleibt wie in der initialen Verliebtheitsphase. Das Gegenmittel ist Differenzierung. Das ist die Fähigkeit, sich selbst in Liebesbeziehungen oder überhaupt in wichtigen Beziehungen nicht zu verlieren. Die Fähigkeit, die eigenen Ängste zu beruhigen und weitgehend Resistenz gegen eine Infektion durch die Ängste von Beziehungspartnern zu werden. Das ist natürlich auch relevant, wenn man keinen Partner hat oder dieser nicht anwesend ist. Dieses Konzept der Differenzierung geht eigentlich zurück auf Bowen, also einen systemischen Therapeuten, der ursprünglich auch Analytiker war. Es hat deutliche Parallelen, würde ich auch sagen, zu psychodynamischen Konzepten der zum Beispiel der strukturbezogenen Psychotherapie, wo es auch in eine ähnliche Richtung geht. Das Verharren im Sicherheitszyklus bis zum kritischen Punkt, das ist so ein klassischer Prozess. Paare versuchen oft, ihre Beziehung in einem permanenten Sicherheitszyklus zu halten und so Angst und Unruhe zu vermeiden. Preis ist sexuelle Langeweile und emotionale Verflachung. Emotional stark verschmolzene Paare vermeiden Differenzierung um fast jeden Preis. Sie geraten so in besonders tiefe und existenzielle Krisen mit hohem Trennungsrisiko. Das ist dann sehr schmerzhaft. Snarch spricht davon, feels like slamming into a wall, also wie gegen eine Wand zu knallen, fühlt sich das an. Krisen sind aber natürlich auch Vorboten von Wandel. Sie lösen aber bei den Betroffenen oft Scham- und Schuldgefühle aus. Gesund ist es also nicht, keine Krisen zu haben, das ist sowieso nicht möglich. Ja? Sondern gesund ist es eher, als Paar möglichst frühzeitig kleinere Krisen zu haben, als das so ganz lange aufzuschieben, bis es ganz, ganz heftig knallt. Was dieses Verschmolzen auch heißt für die Sexualität, also dass die Sexualität dann sehr oft einschläft oder sehr schwierig wird, zeigt, finde ich, ein Zitat von John Updike ganz gut. Wir spüren alles, was zwischen uns vorgeht, jede kleinste Regung, ob wirklich vorhanden oder nicht. Es ist anstrengend. Der eigenen Frau den Hof zu machen, kostet 10-mal so viel Kraft wie die Eroberung eines unwissenden Mädchens. Und das, denke ich, gilt durchaus auch andersrum, auch für Frauen. Ja, dass es je näher man sich ist, desto komplizierter kann das werden, sich sexuell anzunähern. Lebendige Sexualität und Intimität ist nur möglich, wenn beide Partner also halbwegs emotional, autonom und differenziert sind. Das heißt konkret, den Mut haben, sich und ihre sexuellen und nicht sexuellen Eigenheiten und Wünsche zu zeigen. Und das ist ja was Snatch in seinen Büchern sehr genau beschreibt, dass am Anfang Paare sich ganz schnell auf etwas einigen, was so das Programm ist, was gut funktioniert sexuell, und das nachher immer schwieriger wird, dann mal was anderes vorzuschlagen. Es wird immer risikoreicher. Und der zweite Punkt ist nämlich wichtig, in der Lage sind, eine Abfuhr durch ihren Partner oder ihre Partnerin zu verkraften. Also nur dann gibt es Weiterentwicklung, wenn man auch mal was riskieren kann und es auch aushalten kann, dass das Risiko nicht immer auf Begeisterung stößt. Differenzierung findet so lange nicht statt, bis sie etwas tun. Differenzierung bedeutet, einen Standpunkt einzunehmen, der sie definiert, und sie kann zumindest anfangs also recht heftige Reaktionen beim Partner oder der Partnerin hervorrufen, wie zum Beispiel, du zerstörst die Beziehung. Differenzierung heißt nicht, dass man irgendwie das Richtige tun würde, sondern dass man die eigene Sache vertritt. Was hilft? Hold on to yourself. Wachstumsschmerzen tolerieren, sich selbst trösten und beruhigen. Bereitschaft, eigene Ängste, Abwertungen, Hassgefühle, Projektionen und Verzerrungen anzuerkennen und zuzugeben. Dieses Moment ist auch wieder recht nah, denke ich, auch an dem psychodynamischen Denken. Unabhängig, und das ist wichtig, unabhängig davon, ob der Partner das auch tut. Das wird ja sehr oft verkoppelt. Ja? Wenn der andere jetzt mal zugibt, dann mache ich ja das auch. Sich von den Depressionen, Mutlosigkeit und den schlechten Gefühlen des Partners nicht anstecken zu lassen, ohne den Kontakt abzubrechen. Und aufhören daran zu arbeiten, den Partner oder die Partnerin dazu zu bringen, irgendetwas zu tun, einzusehen, zuzugeben. Ist auch leicht gesagt, außerordentlich schwer getan. Ich weiß, wovon ich rede. Diskussion. Also Langzeitverlauf, wie gesagt, ist unterschiedlich, häufiger auch stabil, tendenziell positiv mit leichten Abnahmen, oft auch U-förmig. Anfangs ist es meistens hoch, dann gibt es häufiger eine Abnahme. Und Studien sagen, wenn sie lange durchhalten, nach 35 Jahren kann die Ehezufriedenheit wieder so hoch sein wie zu Beginn. Aber nicht übersehen dürfen wir auch, es gibt einen Teil von Ehen, die wirklich stabil unglücklich sind. Kinder führen zumeist, zumindest zeitweise, zu einer Abnahme der Partnerschaftszufriedenheit und auch der Sexualität. Dennoch sind die meisten Partner überzeugt, dass Kinder zum Besten in ihrem Leben gehören, also sollte niemanden vom Kinderkriegen abhalten. Sexualität, die Häufigkeit sexueller Kontakte nimmt mit zunehmender Beziehungsdauer und dem Alter ab. Das ist einfach so, ja, im Durchschnitt. Es gibt natürlich auch da große Schwankungen und große interindividuelle Variabilität. In den Medien kolportierte Zahlen zur Häufigkeit von Geschlechtsverkehr sind unrealistisch. Luther wird ja gerne zitiert mit den zweimal pro Woche und so. Auch das ist nach meinen Studienbefunden eher unrealistisch. Also jedenfalls Eltern mit Kindern haben eher noch deutlich so seltener Sex miteinander, als Luther gesagt hat. Es gibt heute auch mehr Ablenkungen als zu Zeiten Luthers, die uns alle vielleicht auch davon abhalten, sexuell aktiv zu werden. Die meisten Partner sind dennoch zufrieden mit ihrer Sexualität. Entscheidender als Koitusfrequenzen sind, fühlen sich beide noch zueinander hingezogen, gibt es noch Zärtlichkeit und gibt es noch Sex, gibt es chronische sexuelle Probleme und gibt es Kommunikation über Sex, was natürlich besonders wichtig dann ist, wenn irgendwas nicht gut läuft, ja? Und dann oft besonders wenig passiert. Fazit. Für alle Menschen ist Partnerschaft wichtig. Fast alle Psychotherapiepatienten haben auch Partnerschaftsprobleme. Krisen sind normale und unvermeidbare Elemente der Entwicklung von Paaren. Also insofern denke ich auch nochmal zurück zum Titel. Also jetzt, man kann nicht nur über Hoffnungen in Partnerschaften reden. Also die Enttäuschungen gehören auch dazu. Ich denke auch, die Integration von Enttäuschung gehört auch dazu. Krisen werden besonders heftig, wenn Partner verschmolzen, also wenig differenziert und hochgradig abhängig voneinander sind. Und diese geringe Differenzierung, beziehungsweise jetzt psychodynamisch mal gesagt, die sogenannten strukturellen Defizite, stehen in Zusammenhang mit der Biografie, besonders der Kindheit, und dort verunsichernden Bindungs- und Beziehungserfahrungen und was man im amerikanischen Sprachraum Relational Trauma nennt, also Beziehungstraumata jetzt in der Kindheit und Jugend. Und ich denke, das ist was, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie es in Österreich ist mit der systemischen Therapie, aber in Deutschland ist es jedenfalls so mit der systemischen Therapie, dass da diese Fokussierung der psychodynamischen Therapie auf Defizite und Mangel und so weiter, sozusagen das Kind mit dem Bade ausgekippt wurde und es jedenfalls bei deutschen Systemikern ja auch eine große Widerwillen gibt, überhaupt Diagnosen zu stellen oder sich mit sowas zu beschäftigen und auch zur Kenntnis zu nehmen, ich denke, es gibt schon auch Unterschiede zwischen Menschen und es gibt auch Unterschiede zwischen Paaren und es gibt Partnerschaftsprobleme auf ganz unterschiedlichen Niveaus. Ja? Es gibt alltagsnahe Partnerschaftsprobleme und es gibt zum Beispiel Paare, wo Mord und Totschlag an der Tagesordnung ist. Ja? Es gibt Gewalt in Partnerschaften. Schätzungen gehen davon aus, dass in 50% aller Paare irgendwann mal Gewalt stattfindet, was Paartherapeuten oft eklatant unterschätzen und was oft überhaupt nicht zur Sprache kommt in Paartherapien. Also es gibt da wirklich eine düstere Seite, die rauskommen kann in Liebesbeziehungen. Und ich denke, es ist wichtig, auch diese düstere Seite zur Kenntnis zu nehmen. Also Max Frisch hat gesagt, es braucht eine Ehe, eine lange, um zum Monster zu werden. Und das gehört nun eben leider auch dazu, zu den langen Beziehungen. Und dann sind natürlich auch aktuelle Bedingungen wichtig. Also wenn man gerade sehr verliebt ist, ist auch die Differenzierung gering. Ja? Das liegt in der Natur der Sache, regelt sich aber dann meistens auch von selbst durch den Verlauf der Zeit. Und aktuelle Belastungen sind natürlich auch etwas, was nicht gerade dazu führt, dass man eine höhere Differenzierung hat. Fazit, alle Paare haben Probleme. Meist sind es ewige Probleme, 69%. Das ist jetzt wieder eine Zahl aus der Arbeitsgruppe um Gottman. Gottman wurde ursprünglich so der Verhaltenstherapie zugerechnet. Inzwischen sagt Gottman auch, es ist eigentlich alles, alle Leute, die irgendwie paar- und familientherapeutisch arbeiten, sind recht integrativ. Gottman war angetreten mit dem Ziel, jetzt zu wissenschaftlich fundiert herauszufinden, wie man Paaren helfen kann, ihre Probleme zu lösen. Er ist davon nahezu total abgekommen von diesem Gedanken, dass irgendwie da in nennenswertem Umfang irgendwas zu lösen wäre, sondern er ist inzwischen dabei angekommen, dass es darum geht, dass Paare lernen müssen, freundlich, konstruktiv mit ihren Eternal Problems umzugehen. Nützlich dabei sind die Reduktion überzogener Erwartungen. Also da will ich nochmal zurück erinnern an meine Frau X und ihre schöne Liste, wie jetzt eine richtige Partnerschaft aussehen sollte. Das war ein wichtiger Prozess in der Therapie, das doch ein bisschen zu relativieren. Freundschaft der Partner, Humor, Kommunikation und da gibt es auch eine Reihe von Studien, Vermeiden von Beziehungstrott, vergnügliche Aktivitäten und neue und ungewohnte Aktivitäten sind durchaus nützlich, um die Lage zu verbessern. Ich kriege von dieser Möbelfirma leider kein Geld, wollte aber trotzdem auf dieses schöne Foto aus dem Katalog einer Möbelzeitschrift hinweisen, weil ich finde, dass es den Gedanken der Differenzierung sehr nett illustriert. Sie sehen hier die, jetzt ganz klischeehaft würde ich sagen, männlich-weibliche Hälfte, vielleicht ist es auch umgekehrt, eines Bettes, die ganz unterschiedlich gestaltet sind. Was können Frauen tun? Männliches Bedürfnis nach Grenzziehung und Rückzug bei Konfliktdiskussionen respektieren. Das ist sehr wichtig und ich denke, es ist auch wichtig, in Paartherapien darüber aufzuklären. Männer brauchen durchschnittlich deutlich mehr Raum und Zeit für die Selbstberuhigung als Frauen. Also das kann da um Tage gehen oder manchmal auch noch länger, ja, bis Männer sich wieder beruhigt haben. Männern affektiven Rückhalt, Zuwendung und Komplimente geben. Das ist ja, die meisten Forschungsergebnisse sind ja so, dass sie einen jetzt nicht wirklich sehr überraschen, sondern dem nahe sind, was man sich eh schon gedacht hat. Das war mir aber zum Beispiel jetzt nicht bewusst. Es scheint so zu sein, dass Frauen im Alltag wirklich mehr Zuspruch von anderen Männern und Frauen erhalten, als Männer es erhalten. Insofern ist für Männer der affektive Rückhalt durch die Partnerin noch wichtiger als umgekehrt, auch prognostisch für die Partnerschaftszufriedenheit. Was können Männer tun? Sich selbst beruhigen in Konflikten müssen die Frauen natürlich auch. Ja? Also zum Beispiel bei zu heftigen Streits angekündigt ist sehr wichtig, weggehen und der Partnerin mitteilen, wann sie wiederkommen und weitersprechen. Beide Komponenten sind außerordentlich wichtig. Ja? Oder drei, alle also angekündigt, ja, jetzt nicht einfach die Wohnung verlassen und die Partnerin weiß nicht, ob er jetzt nach Australien emigriert ist. Angekündigt weggehen und der Partnerin mitteilen, wann es weitergeht. Ja, weil sonst ist die Gefahr, dass die Frau oder Amok läuft, ja, weil sie Panik kriegt, er hat sie jetzt ganz verlassen oder er stellt sich der Sache überhaupt nicht. Ab und zu Beziehungsgespräche aushalten ist auch ein konstruktiver Schritt für Männer. Frauen werden nämlich dadurch glücklicher durch Beziehungsgespräche. Männer werden davon unglücklicher, sagt die Forschung. Sie erleben jetzt so Beziehungsgespräche eher als Nörgelei und denken, sie seien schuld. Also insofern ist da eine gewisse Kompromiss notwendig. Und Fairness im Haushalt, da gibt es auch Studien, die darauf hindeuten, dass bei größerer Fairness im Haushalt auch die weibliche Lust auf Sex steigen könnte. Therapeutische Praxis, Beziehungs- und Bindungsorientierung, denke ich, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Ressourcenorientierung brauche ich Ihnen auch nicht zu sagen. Selbstregulation, also dieser Gedanke der Selbstregulation, das ist etwas, wo die Bindungstheorie, die Forschung über Traumafolgen sehr stark darauf hinläuft. Der Ansatz von Snatch und Differenzierung, Bowen, da gibt es also sehr viele unterschiedliche Forschungstraditionen, die wirklich alle auf diesen Grundgedanken der Selbstregulation hinlaufen. Und der jedenfalls in Deutschland in der systemischen Therapie noch kaum angekommen ist. Also Aufklärung über die Bedeutung von Selbstregulation und Differenzierung, auch Aufklärung über die Langzeitfolgen von Bindungstraumata im Kindesalter. Es ist einfach so, dass Menschen, die schwere Traumata durch Bezugspersonen erlitten haben, also wie körperliche Gewalt, wie sexuelle Gewalt durch Bezugspersonen, ja, das ist noch was viel Schlimmeres als sexuelle Gewalt durch einen Fremden oder sowas, ja. Oder die schwerst emotional misshandelt wurden oder ganz schwer vernachlässigt durch ihre Bezugspersonen, dass die ihr lebenslang damit klarkommen müssen, dass ihre Stressregulation beeinträchtigt ist. Ja? Und dass sie lebenslang hart daran arbeiten müssen, sich immer wieder zu beruhigen und gerade in engen Partnerschaften damit klarzukommen. Und das ist ein Unterschied zwischen Menschen. Da sind Menschen nicht gleich. Wenn jemand eine unproblematische Kindheit hat, kann dieser Mensch das viel, viel besser, als das jemand kann, der eine traumatisierende Kindheit hatte. Dabei zum Beispiel bei der Selbstregulation sehr wichtig ist auch Sport, zum Beispiel Sport, Yoga, Meditation, also solche anderen Ansätze. Auch das Klienten darüber aufzuklären, dass das sehr nützlich sein kann. Krisen sind unvermeidlich, habe ich jetzt schon oft gesagt. Und auch, ich denke, auch eine Flexibilität im Setting. Ja? Es ist, wenn man jetzt diesen Differenzierungsgedanken ernst nimmt, ist es einerseits wichtig, dass Paare miteinander lernen, klarzukommen. Es ist aber auch manchmal wichtig, dass Menschen für sich alleine erstmal lernen, ihre Gefühle überhaupt wahrzunehmen und zu regulieren, was manchmal besser geht im Einzelsetting. Also das ist beides nützlich, wichtig und bedeutungsvoll. Ja, Punkt. Schlusswort. Eine gute Partnerschaft kann gut tun und die Lebenserwartung erhöhen, es geht aber auch ohne. Zumindest Single-Frauen leben ebenso lange und bei ähnlichem Wohlbefinden wie Ehefrauen, aber auch bei denen ist dann das soziale Netz extrem wichtig. Und dauerhafte Partnerschaft gibt es nicht ohne Ambivalenz. Dazu Paul Watzlawick, wenn man nur tief genug exploriert, wird man in jeder Ehe tiefsitzende Schwierigkeiten finden. Oder der deutsche Dichter Hans Sachs, der hat schon 1541 gedichtet. Meine Frau ist mein getreuer Freund und oft worden auch mein größter Feind. Meine Frau oft mietsam ist und gütig, sie ist auch zornig oft und wütig. Sie ist mein Tugend und mein Laster, sie ist mein Wund und auch mein Pflaster. Sie ist mein Herzensaufenthalt und macht mich doch grau und alt. Danke Ihnen.
Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Wir sind sehr gut informiert, auch gut strukturiert mit einer Zusammenfassung und noch einmal den Kernthesen am Ende. Die Zeit ist jetzt schon relativ fortgeschritten. Wir machen Mittagspause und um 13 Uhr geht es dann weiter mit dem Vortrag von Noni Höfner, die hier hinten schon zu uns dazugestoßen ist. Wir freuen uns auf den Nachmittag, aber jetzt mal bis 13 Uhr Mittagspause. Vergessen Sie nicht, die Fragebögen bitte ausfüllen und abgeben. Die brauchen wir für den Sonntag. Dankeschön.